das klassische Prinzip für Dinge, die oft erfolgreich sind. Mach erstmal das, was dich selber interessiert, was dir selber gefällt, was du selber gerne lesen, hören, sehen würdest. Dann wird es möglicherweise auch ein Publikum finden. Mach es nicht des Geldes wegen, orientiere dich nicht dahin, wo der Markt ist oder du ihn vermutest oder wo er vielleicht war, sondern mach erstmal das, was dich selber interessiert. Und so war es.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, und das wisst ihr ja schon längst, Juli Jankowski, und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde, eine besondere Runde. Ich sag's, wie es ist, in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, und heute bin ich aufgeregt aus drei Gründen. Zum einen hat Good Work Geburtstag, also in dem Moment, wenn er ausgestrahlt wird, wird er genau auf den Tag 5 Jahre alt. Also heute vor 5 Jahren war Tag X. Und für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, also Tag X war der Start der Zeitchronik. Was passiert mit unserer Arbeitskultur vor dem Hintergrund von Corona? Das war so der Startpunkt von Good Work. Und ich sag mal, so ein bisschen Zeitdokument haben wir auch geschaffen. Es gibt das Buch, ich führe nicht mehr aus. Ein zweiter Grund, es ist 250. Folge, und erst dachte ich so, 250, naja gut, nicht mal rund, aber 250 ist ein Vierteltausend. Ich finde, das klingt ziemlich gut, und jetzt kommt aber mein dritter Aufregungsgrund, und der Grund guckt mich schon an. Er ist Deutschlands, ich sag mal so, bekanntester Podcaster oder einer, der zumindest mal in der Kategorie Politik-Podcast ist er sicherlich die Nummer eins, und ich würde sagen, es gibt sogar eine Kategorie, die er selbst geschaffen hat. Er ist ein Medienmensch durch und durch. Er ist in verschiedensten Rollen unterwegs. 10 Jobs an einem Tag. Ich glaube, das ist bei ihm der ganz normale Standard. Freunde und enge Familie nennen ihn vielleicht Michael. Das weiß ich aber gar nicht. Für alle anderen ist er offiziell Micky. Und für die nächsten 45 Minuten unser Micky, Micky Beisenherz. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Micky. Herzlich willkommen bei Good Work.
Ja, vielen Dank für die Einladung, und das auch noch an diesem Ehrentage. Deutschlands aufdringlichster Podcaster.
Wie schön. Das sagst du.
Ja. Das, wenn ich, also, wenn man versucht, sich von außen zu betrachten, kann man manchmal sehr schnell auf diesen Gedanken kommen. Tatsächlich werde ich von Freunden und Familie Micky genannt. Also der Michael, der wurde lediglich irgendwann mal eingetragen und danach nie wieder benutzt.
Soll ich dir was verraten? Geht mir auch so. Die Jule ist eigentlich auch nur ein Spitzname. Mhm. Eigentlich war das mal eine Bettina, aber das führt jetzt zu weit. Wir wollen nicht über mich reden. Mittlerweile ist es tatsächlich eine offizielle, und wie das manchmal so ist mit diesen Spitznamen, die dann sich ihren Weg bahnen. Es gibt eine Standardfrage, Micky, an der kommst auch du nicht vorbei. Das ist auch die einzige Standardfrage, nämlich: Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich bin heute in den Tag gestartet, dass ich wie üblich die Kaffeemaschine angeschmissen habe, in der Zeit duschen ging und dann im Bademantel erstmal das Morgenmagazin geguckt habe. Das ist der eine Start in den Tag. Der andere Start in den Tag könnte sein, dass ich morgens ins Elbgold gehe und mich da in einer kleinen Kaffeerunde treffe und wir zunächst einmal die Themen des Tages besprechen, bevor dann alle so gegen 8.45 Uhr in ihre Jobs jeweils sich begeben. Und ich in gewisser Hinsicht dann auch in das, was man gemeinhin so als Arbeit oder Job bezeichnet.
Ja. So, ja. Also ich sag mal, wenn wir mal so dieses Bild aufgreifen, zur Arbeit gehen, also Tasche packen, ja, so die Ledertasche packen. Ja. Wir bleiben mal so in so einem etwas nostalgischen Bild.
Ja.
Bei dir, was wäre da drin? Ist, also wie oft verlässt du das Haus ohne Mikrofon? Ohne Podcast-Setup?
Eigentlich jeden Tag.
Ja.
Wirklich. Also ich gehe stets ohne Mikrofon aus dem Haus.
Okay.
Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja. Nein, weil wenn ich podcaste, dann bin ich ja meistens daheim und da liegt das Zeug dann rum. Wenn ich das Haus verlasse, habe ich für gewöhnlich eigentlich nur ein iPad dabei. Oder, wenn es ganz gut läuft, ein iPad und ein Buch. Das Buch ist dann aber nichts, was ich vom Berufswegen lesen muss, sondern aus reiner Lust am Lesen. Ja.
Gut, also so würde ich sagen, nehmen die meisten Menschen dich ja wahr, dass du ein Mensch bist, der wahnsinnig viel nicht nur nach außen sendet, sondern auch sehr viel aufnimmt und auch sich behält. Mhm. Da musst du uns sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Trick, kannst du uns verraten, wie du das dann mit deinem Arbeitsprozessor da irgendwie geregelt kriegst. Aber ich bleibe nochmal ein bisschen bei diesem Tagesstart. Apokalypse und Filterkaffee. Ich gehe mal richtig minutiös rein.
Bitte.
Was ist das Erste? Die Apokalypse oder der Filterkaffee? Also erst das Handy oder erst der Kaffee?
Nee, erst das Handy. Um ehrlich zu sein, ist es erst das Handy. Und wir sind ja jetzt, mittendrin in Zeiten oder wieder in Zeiten, in denen man oder zumindest ich erstmal zum Handy greift und guckt, was der Irre in Washington
Absolut.
Jetzt wieder entschieden hat. Also das ist ja jetzt so der neue Schocker, also so Push-Mitteilungsphobie. Mhm. Also du wirst wach, dann greifst du zum Telefon und guckst erstmal, was hat er denn heute Nacht so entschieden? Also irgendwas zwischen NATO-Austritt und Masern-Epidemie in den USA. Es ist ja alles drin.
Ist alles
also
drin.
Wir nennen es vielleicht mal neutral. Es ist spannend.
Also ich würde ganz gerne mit dir heute nicht allzu tief in Politik eintauchen. Mhm. Dennoch ist es natürlich fast nicht möglich, dass wir an dem Thema vorbeikommen. Wie überrascht, wie geschockt warst du letzte Woche Freitag? Oder also zum Zeitpunkt der Aufnahmen, wir haben heute sowas wie Fastnachtsdienstag, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Genau. Ja, genau.
Also am Freitag war dieser denkwürdige Tag, wieder einmal eine neue Zeitrechnung. Ich komme langsam nicht mehr klar mit Kalendern, die man sich ja neu historischerweise zulegen muss. Wie überrascht warst du? Gab es irgendwas in dir, wo du sagst, es ist das Schlimmste, was hätte passieren können? Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich es mir nicht vorstellen konnte.
Ja, das ist, glaube ich, genau das, was es ist. Ne? Also, du meinst jetzt die Vorgänge im Weißen Haus, als Zelensky mit Vance und Trump da saß. Also im Grunde genommen hat sich ja Zelensky da in so eine Art Kneipenschlägerei hineinbegeben, als er da diesen Leuten da gegenüber saß. Naja, es ist zwar einerseits überraschend, weil man die Ausführung an sich dann doch noch überraschend findet, wie es sich dann ausgestaltet, wie es dann auf der zwischenmenschlichen Ebene geschieht. Aber das, was dann zum Schluss da passiert ist, ist dann schon gar nicht mehr so überraschend, da es ja Entwicklungen sind, die wir ja schon auch haben kommen sehen. Also, dass Donald Trump jetzt kein großes Interesse an der NATO hat, kein großes Interesse an Ukraine-Hilfen, kein großes Interesse an Zelensky, sogar eine feindliche Stimmung ihm gegenüber. Das sind ja Dinge, die wussten wir ja schon. Die wussten wir auch schon vor einem Jahr. Wie es sich dann ausgestaltet, wie es auf der zwischenmenschlichen Ebene dann vonstatten geht, das ist dann schon doch auch nochmal mindestens überraschend, wenn nicht gar schockierend, da wir diese Gepflogenheiten ja auch so nicht gewohnt sind.
Überhaupt
nicht.
Also
das kennen wir ja gar nicht. So, dieser Umgang miteinander, der ja wirklich, das ist ja, du weißt ja gar nicht mehr, wo schalten die hin? Ist es das Weiße Haus oder die Jerry Springer Talkshow? Also da sind ja die Grenzen ja mittlerweile fließend. Was aber auch nicht überraschend ist, da ja Donald Trump selber gesagt hat, you get great television, that's great TV what you see. Und da siehst du natürlich auch, in diesen Dimensionen denkt der Mann halt
Absolut.
Eben
auch. Ja, ich habe, also gut zwei Wochen vorher war ja J.D. Vance auf der Sicherheitskonferenz und ich dachte, okay, so muss ich das anfühlen. Wenn der bekannterweise pädophile Pfarrer was von Familienzusammenhalt faselt.
Ja, so ungefähr, ja. Richtig.
Und
ja.
Jetzt lädt der Pfarrer ein zum Kindergeburtstag und sagt, küss mal den Pfarrer. Ja? Also es ist wirklich
so
widerlich. Gut, also das ist sein Job, sich damit zu beschäftigen, mit den mit diesen Wellentälern und den Amplituden, die ja gefühlt immer stärker, immer enger, immer schneller aufeinander folgen und sich dadurch zu navigieren. Und ein letztes Mal zurück zum Tagesstart, dann gehen wir wirklich rein. Es ist tatsächlich lustig, wie oft Menschen, oder nein, wie selten Menschen hier in 250 Folgen zugeben, dass ihr erster Blick aufs Handy gibt. Da wird Eis gebadet, da wird geatmet, gemeditiert. Ich glaube den Menschen das. Und so ein bisschen ist es so fast, als würde man sagen, also so morgens erstmal eine Kippe, ne? Im Bett. Ja, so,
ja,
wenn du das
also
so
diese zugibst. Ja, aber diese Form von Entschleunigungsstolz, muss ich nicht von mir hertragen. Also da bin ich schon immer um möglichst viel Realismus bemüht und um volle Transparenz, was die eigene Fehlerhaftigkeit angeht. Denn dass es ein Fehler ist, ist ja also ganz klar. Das ist natürlich jetzt nicht das, wie man den Tag starten sollte, aber da bin ich schon auch schadhaft.
Ja, und wart mal ab. Also ich meine, in ein paar Jahren haben wir vielleicht mutmaßlich gar keine Handys mehr. Da klimpern wir nur noch mit den Augendeckeln oder wie auch immer wir unsere Informationen kriegen. Dann ist das eher schon so ein bisschen, weißt du, wie französisches Autorenkino. So eine Gauloise im Bett und so. Denk mal, ach, guck mal, vor 10 Jahren, da cool, da hat man noch so aufs Handy geguckt. Das war schon noch abgefahren. Da konnte man das noch bestimmen.
Also für die geistige Verfasstheit ist so eine Gauloise als erstes morgens im Bett sicherlich besser, als aufs Telefon zu gucken. Das steht mir fest.
Okay, gut. Du bist, ich habe dich vorgestellt, als Medienmensch. Mich würde mal interessieren, wie stellst du dich eigentlich vor? Also machen wir es mal ganz konkret. Mhm. Du gehst auf eine Party, niemand kennt dich. Okay, wir sind ein bisschen im Reich der Fantasie, aber es ist so. Und jemand fragt, was machst du denn so beruflich?
Ah, ja.
Was sagst du?
Ja, also in der Regel rege ich solche Gespräche nicht an, weil ich das über den Job reden dann auch gar nicht so wahnsinnig interessant finde. Aber wenn ich gefragt werde explizit, dann sage ich meistens Autor. Also einfach. Also das finde ich irgendwie, ich finde es auch ehrlicherweise am unprätentiösesten. Also ich finde, also im Vergleich, weißt du, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich bin Moderator, das klingt immer so gleich nach Showtreppe.
Ja.
Das hatte immer sowas, hatte immer so ein Pomp, wo man denkt, oh, jetzt kommt da dein Glitzersack. Das finde ich immer so ein bisschen, finde ich unangenehm. Und ich finde Autor, das bedeutet erstmal nur, du schreibst. Du schreibst für irgendwen, für irgendwas. Es stimmt ja auch. Es ist ja auch nicht gelogen. Es ist auch das, womit ich ursprünglich mal angefangen habe. Also ich bin ja gelernter Radioredakteur. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht, so mit Volontariat und dem ganzen Kram. Also das ist das, was ich mal gelernt habe, auch wenn ich mich selber kaum noch daran erinnern kann. Aber Autor, finde ich, trifft eigentlich am besten. Wenn man es ein bisschen größer fassen will, dann begreife ich mich in erster Linie als Unterhalter. So, das heißt, ich unterhalte mich mit anderen, um im Zweifel andere zu unterhalten. So, das ist durchaus auch zutreffend und jetzt auch nicht unbedingt gleich mit so einer ganz großen Bedeutungsschwangerschaft, weil es ja im Kern ja erstmal etwas relativ Lapidares hat, sich zu unterhalten. Das klingt ja jetzt noch nicht wirklich so, als wolltest du damit gleich die Welt verändern.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wir müssen jetzt auch nicht tun, als wäre das nicht so. Wir bewegen uns ja in einem Feld der Eitelkeiten, ja. Also Medienschaffende bewegen sich nun mal in so einem Umfeld und egal welches Etikett man sich da so rauspickt, das setzt ja Fantasien frei bei den anderen Menschen. Und ich finde es spannend, dass du dieses Podcaster-Thema nicht sagst. Also dem schwingt ja auch schon, fehlt nur noch Content Creator. Ja, also
ja, das stimmt.
Mag man nicht so, aber faktisch ist das wahrscheinlich das, womit dich sehr viele Menschen assoziieren, mit dem Autor auch. Wir kommen nochmal zum Buch, ja, weil ich habe da sowas gehört, dass Micky Beisenherz da gerne nochmal ein Buch schreiben würde.
Das stimmt.
Das Autorenschaft zum Beispiel finde ich spannend, dass du dazu greifst, weil ich finde Autor ganz schön groß. Natürlich hast du vollkommen recht, das bist du faktisch. Ich assoziiere damit sofort immer eher ein Buch, was natürlich auch wieder meine Fantasie ist und nicht deine.
Ja.
Und also du hast aber, um auch mal die Podcasts hier zu würdigen, die Apotheker, wie du auch sagst, zu Recht Familie, ja, ein täglich erscheinender News-Podcast. Du hast dein MML, nicht zu vergessen, dein kleines, was ist es eigentlich? Therapie-Freundschaftsstunde mit Oliver Polak.
Das stimmt. Also Friendly Fire mit Oli Polak ist wahrscheinlich wirklich tatsächlich eine Paartherapie, ne? Eine Paartherapie, man muss es einfach so sagen, ja.
Sagen wir, wie es ist, packen wir es auf den Tisch. Ja, und dann bist du Kolumnist beim Stern. Bist Moderator an der Stelle tatsächlich, also im Kölner Treff mit Susanne Link. Und also man könnte sagen, 17 Hüte im Flur an so einem Donnerstag, nehmen wir mal so einen ganz normalen Donnerstag, welchen Hut packst du da als erstes? Also gibt es da so eine Struktur?
Ja, die gibt es schon. Also an einem Donnerstag bin ich für gewöhnlich schon in Köln, entweder weil ich in Präsenz konferiere mit der Redaktion vom Kölner Treff, wenn wir am Freitag aufnehmen, oder wir nehmen bereits am Donnerstag auf, dann bin ich schon auf dem Weg nach Bocklemünd ins Studio. So, davon ist der Donnerstag ist schon immer sehr stark geprägt vom Kölner Treff, weil letzte Konferenz oder nochmal einlesen in die Dossiers, die die Redaktion vorbereitet, oder es ist möglicherweise schon Sendung. Also da so das Ende der Woche ist immer sehr, sehr stark geprägt vom Kölner Treff, aber auch von der parallelen Vorbereitung der aktuellen Apokalypse und Filterkaffee-Folge, was meistens dann schon die Wochenendbeilage sein wird, da die Freitagsfolge beziehungsweise auch die Donnerstagsfolge mir dann ja von entweder Jagoda Marinic oder Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen abgenommen werden. So. Da bin ich also Ende der Woche dann eher mit dem Kölner Treff beschäftigt.
Du hast jetzt hier schon mal deine Familienmitglieder zumindest in Teilen schon mal vorgestellt. Mhm. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen reingucken. Also ich glaube, der Kölner Treff, da haben wir vielleicht noch so irgendwie Vorstellungen. Man könnte ja der Versuchung erliegen und denken, na, das läuft hier immer so ganz flockig mit dem Podcasten und dann ist mal der da, haha und so. Jeder, der eine Sekunde überlegt, weiß, es ist ja der totale Wahnsinn. Ich meine, ihr habt jeden Tag nicht nur die aktuelle Lage zu analysieren, zu, oder wie ihr so schön sagt, zu sezieren. Da gibt es ja auch sowas wie dieses Termin-Tetris. Also wer um Gottes Willen? Welcher armes Menschlein macht das? Wie klappt das? Welche Nerven hat diese Person oder dieser Kreis an Personen? Ich frage aus Gründen.
Also du hast völlig recht. Also Hannah Marahil ist ja unsere Producerin. Das heißt, die hat die unangenehme Aufgabe, sich in erster Linie erstmal wild via WhatsApp oder so Namen von mir zuwerfen zu lassen, wenn es dann heißt, oh, pass auf, Ijoma Mangold war schon lange nicht mehr da. Oder was ist denn eigentlich mit Nora Gantenbrink? Die könnten wir doch auch mal wieder einladen. Mhm. Oder Kurt Prödel hat ein neues Buch draußen. Den könnten wir doch mal für eine Wochenendbeilage einladen. Und dann ist sie die unglückliche Person, die das dann alles koordinieren muss, sich dann abspricht mit mir, was die Zeiten angeht. Also sie macht dann meistens schon Ende der Vorwoche oder Anfang der Woche, sagt sie, pass mal auf, heute beispielsweise, wir reden am Dienstag miteinander, ist dann Armin Nasseh bei uns zu Gast, da heißt es dann, wann kannst du denn? Dann sage ich so, naja, so am Abend, okay, planen wir Wochenende, dies, das. Also die macht dann die Termine mit mir und mit den anderen Hosts, um das so ein bisschen zu strukturieren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist aber das einzige Mal, dass ich so etwas wie ein Management habe, da ich ja keines habe.
Ich hätte jetzt so Fantasien, also das Bild, was du zumindest transportierst, geht eher so hin, ein schöner alter Füller und so ein Moleskine und so. Also das riecht jetzt nicht wirklich, wenn ich auf deine...
Wobei, guck mal, so ein Moleskine habe ich tatsächlich so, also das ist dann mein Kalender, guck mal, wenn du das dann so siehst, ne, dann sieht dann so aus, da stehen dann die Sachen so drin, das habe ich tatsächlich schon, also so einen haptischen, physischen Moleskine als Kalender und da trage ich das dann alles händisch ein, was so dann ansteht, die Woche, den Monat oder so, die ganzen Termine für den Kölner Treff, fürs komplette Jahr, Tourtermine und so, steht dann auch da drin, aber es gibt natürlich dann parallel auch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die das dann wiederum ihrerseits in ihre digitalen
Systeme
Kalender
eintragen. Genau, die dann so mit Trello und Co. kooperieren und so weiter. Und ich meine, es sind ja alles auch keine Menschen, die an großer Langeweile leiden, die zu dir kommen. Stimmt. Ja, also bei denen, da meschen sich ja oder matchen sich ja da so Universen, die überlastet sind mit Arbeit. Wie sehr zerrt das an deinen Nerven, auch ständig wieder umplanen zu müssen? Weil das passiert ja ständig auch, oder würde ich mal tippen. Ist das ein Punkt, der dich stresst? Oder würdest du sagen, oh nee, gibt andere Punkte, die mich so an Apofika besonders herausfordern?
Nee, auch wenn das dann einigermaßen geplant ist im Laufe einer Woche, dann stresst mich das eigentlich nicht. Dann sehe ich das ja alles kommen und weiß, das ist so. Aber es gibt natürlich Tage, an denen es ein bisschen stressiger ist. Ne? Also wenn ich mir dann vorstelle, du hast dann zum Beispiel jetzt so einen Freitag. Ich habe am Donnerstag den Kölner Treff aufgenommen, will sagen, dann muss ich am Freitagmorgen sehr früh mit der Bahn von Köln zurück nach Hamburg, weil ich dann rechtzeitig meine Tochter aus der Grundschule abhole.
Gibt's und ja dann auch weiß ich, das Thema.
Die gibt's ja, naja, eben klar. Und das möchte ich ja auch mit der nötigen Intensität ausfüllen. Und das gelingt mir soweit auch. Also meine Tochter, ich habe sie mehrfach gefragt, wie es aussieht. Und also sie stellt mir bislang ein gutes Zeugnis aus. Aber das ist natürlich alles durchaus anspruchsvoll. Ne? Und man muss dazu schon sagen, also wenn aus diesem Jenga-Turm überraschend das ein oder andere Hölzchen rausgezogen wird, weil das Kind vielleicht krank ist, ne? Zum Beispiel, was ja passieren kann, dann geht sie nicht in die Schule. Und wenn sie nicht in die Schule geht, dann fehlen natürlich gleich mal ein paar Stunden, die du dann damit beschäftigt bist, dich ums Kind zu kümmern. Mhm. So, natürlich gibt es Faktoren, die dann stressen. Die Deutsche Bahn schon angesprochen, wenn die nicht pünktlich in der Stadt ist, sondern man muss ja immer so 2 Stunden Verspätung einplanen, die dann aber möglicherweise dann auch nicht ausreichen. Klar, dann gerätst du in Stress. Das merke ich. Und was ich auch merke ist, wenn ich so eine Woche schon mal so ansatzweise geplant habe und dann ist aber so ein Termin, den ich halt noch vergessen habe, was weiß ich, dann meldet sich Olli Polak und sagt, wann nehmen wir denn diese Woche Friendly Fire auf?
Und du denkst so, und du denkst,
oh
mein Gott.
Oh, das ist also jede Stunde, also das kann ich dir schon sagen, jede Stunde, die ich noch zusätzlich mehr einen Termin habe, sorgt bei mir zunächst einmal für zumindest leicht erhöhten Blutdruck. Das ist schon auch so, ne? Also
das ist schon für mich auf Rille alles geplant.
Ja, das ist es definitiv. Das ist es definitiv. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, so Dinge wie Privatleben, Sport und so sind da dann aber auch schon eingeplant, was auch wichtig ist.
Musst du das so wehrhaft wie eine kleine Insel verteidigen? Also steht das auch in deinem Olleskin? Also manchmal ist ja sowas nicht, da ja. drin steht, findet nicht statt. Also kennst du wahrscheinlich. Oder ist das bei dir so eingepreist, dass du sagst, ist mir so heilig, da kommt keiner dran vorbei?
Ja, genau. Das ist dann eher so. Ne? Eher also so. Manchmal gibt es natürlich Tage, da geht es dann halt einfach überhaupt nicht, weil du halt Reisetag hast und dann auch gar nichts mehr. Klar, aber für gewöhnlich ist der Sport immer schon irgendwo inkludiert, weil eine Stunde habe ich dann doch meistens. Oder laufen kannst du ja auch, weißt du, wenn ich in Köln bin und weiß, also sagen wir mal beispielhaft irgendwie, ich nehme um 22 Uhr Apokalypse für den nächsten Tag auf, dann weiß ich, ich kann noch um 21 Uhr laufen gehen und bin halt um 21.50 Uhr zurück im Hotel, schrubbel mir einmal mit dem Handtuch über den Kopf und dann sitze ich um 22 Uhr am Platz.
Ja.
So. Na, das geht ja. Das ist sogar manchmal ganz gut, weil wenn ich dann vielleicht, sagen wir mal, so um 20 Uhr alles gelesen habe, was ich an Folge vorbereitet habe, dann habe ich ja um 21 Uhr auch nochmal Zeit, während des Laufens mir über den ein oder anderen Sachverhalt nochmal tiefergehende Gedanken zu machen, um dann um 22 Uhr schon zu wissen, was ich rede. Oder dementsprechend später. Wir nehmen die Folgen ja nicht immer um dieselbe Uhrzeit auf. Tendenziell, das kann ich dann, wir sind ja hier in einem Podcast, der sich für solche Dinge ja interessiert und auch das Recht hat, das zu erfahren. Wir nehmen die Folgen ja für gewöhnlich am späteren Abend auf, vor dem nächsten Tag. Allerdings mit der Option, auch nochmal in die Nacht hineinzugehen, wenn die Sachverhalte sich entsprechend ändern.
Das ist ja schon passiert. Ja.
Genau,
also,
genau.
Was weiß ich, wenn Wahlen anstehen, wenn ein besonderer Fall ist. Kommt jetzt ja auch nochmal mit einer Sonderfolge raus und so.
Genau,
ich glaube, das wissen die Hörerinnen und Hörer ja auch sehr zu schätzen. Da sind wir beim wichtigen Punkt, nämlich Vorbereitung. Deine Gäste, eure Gäste, wie bereiten die sich vor? Weil ich meine, wir reden ja hier nicht von gemischtes Hack, nichts dagegen. Ja?
Ja,
aber es ist ja nicht der
Fußball
klassische...
Oder Fußball-MML oder so. Ne? Also es ist nicht der klassische Laber-Podcast.
Ja, würde man ja auch, neigt man ja auch dazu zu denken, das kommt alles so locker aus der Hüfte. Mhm. Bis das mal so locker aus der Hüfte kommt, fließt auch viel Wasser den Rhein hinab.
Ja.
Aber hier ist es ja tatsächlich so. Also gibt es sowas wie Dossiers? Müssen die Gäste, wer wird Millionär, sich vorbereiten? Ja, und schon mal so Fragekärtchen machen zu Hause.
Ja, ja. Also sie müssen gar nicht.
Ja.
Sie müssen gar nicht. Je nach Gast fällt es aber vielleicht ein bisschen mehr auf, ob sie mal was gelesen haben oder nicht. Aber generell müssen sie das natürlich nicht. Das merkt man übrigens ganz häufig, wenn ich besonders viel rede in einer Folge, dann hat es oft damit zu tun, dass ich instinktiv spüre, dass ich dann, weißt du, es wird einem immer so ausgelegt, also es ist nicht in jedem Falle zutreffend. Manchmal ist es vielleicht auch das eigene Ego, das mich dann dazu verleitet, mehr zu erzählen, als gut wäre. Aber manchmal ist es auch spürbar so, dass ich relativ bald merke, oh, der Gast hat gar nicht so wahnsinnig viel beizutragen, da könnte es dünn werden. Da musst du jetzt mal, so wie mit doppelt und dreifach die Wand streichen, da musst du jetzt mal selber so ein bisschen drüber lackieren. Und erzähl's einfach selber ein bisschen mehr. Das kann auch passieren. Oder du hast halt Albrecht von Lucke zu Gast.
Ja, da muss ja nur...
Ja, da ist mein,
und Lucky,
genau.
Dann läuft's, ja.
Genau, da ist mein eigener Redeanteil auf dem Prozentsatz ungefähr der FDP. Und dann, so geht's natürlich auch. Nein, also die Gäste werden schon frühzeitig von mir am Sendetag via WhatsApp schon mal informiert, dass man sagt, pass mal auf, die und die Themen werden wir höchstwahrscheinlich machen. Und es gibt dann so 2-3 Stunden vor Aufzeichnung auch nochmal ein Dossier mit allen Artikeln, auf die wir uns dann beziehen werden in der Folge, damit die schon gut gebrieft sind und wissen, was da auf sie zukommt.
Okay, aber dann,
also
sprechen,
insofern,
wir von
ist es
einem,
Arbeit.
Dann sprechen wir von einem Team oder hinten dran.
Ja, also in meinem Falle, also ja, es gibt ein Team hinten dran, es gibt eine Redaktion. In meinem Falle, die Folgen, die ich betreue, Da mache ich es dann wirklich komplett selbst. Mhm. Aber wir haben auch Redakteure, Redakteurinnen, die sich dann kümmern.
Ja, geht ja nicht anders.
Genau, genau. Ja.
Jetzt hast du ja um dich rum mittlerweile, die Familie ist gewachsen, ja, Zuwachs bekommen. Es sind Cousinen, Cousins,
so ist es.
Töchter, Söhne dazugekommen oder wie man die auch immer familiär dir zuordnen will. Mhm. Und die sind ja für sich genommen auch alles Superstars der Branche. Also eine Jagoda Marinic, ja, ein Markus Feldenkirchen, Jasmin Embarek, alle, auch ein Wolfgang Heim. Das sind ja alles keine Anfänger in der Branche und auch sicherlich keine Menschen, die auch wieder nicht über Langeweile klagen. Mhm. Was war der Klick, wo du gesagt hast, das hat die überzeugt, gern dabei zu sein?
Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt schon das Format an sich, die Tonalität des Formates, der Angang, der halt ein bisschen abweicht von dem vor allen Dingen öffentlich-rechtlichen Journalismusverständnis, in dem ja immer sehr streng getrennt wird zwischen U und E.
Apartheid.
Also alles,
Apartheid.
Ja, absolut. Ja. Also das, was alles das, was informativ und journalistisch ist, das darf auf keinen Fall unterhaltend sein, weil das würde ja die Seriosität des Ganzen massiv in Frage stellen. Über den unter anderem auch den Apofika Presseclub stellt man ja fest, dass das natürlich überhaupt nicht der Fall ist.
Es ist ja der größte Bullshit, ja?
Genau, das ist wirklich der größte Bullshit und da muss ich dann auch mal so breitbeinig sagen, da geben uns die Zahlen ja auch recht, also dass die Leute sehr wohl substanziell und vertrauenswürdige Informationen sich auch da holen, wo der Ton vielleicht ein bisschen leichter ist. Möglicherweise in Gänsefüßchen, Zeiten wie diesen Gänsefüßchen-Ende sogar noch viel mehr, weil die Nachrichten an sich haben ja schon die Kraft, dich massiv runterzuziehen. Dann ist es ja vielleicht ganz angenehm, dass es zumindest in einem Ton präsentiert wird, der gut gelaunt ist bei gleichzeitiger Anerkennung der Faktenlage.
Ja, absolut. Es ist ja so ein bisschen was mir bei dir gefällt, dieses Badewannenprinzip, so ein leichter, sanfter Einstieg, dann geht es tief und dann geht es wieder ein bisschen seichter raus. Und es
sehr
ist ja
schön,
so,
ja.
In einem entspannten Modus lernen wir mehr, machen wir unser Wahrnehmungssystem auch offener. Ich muss dir sagen, ich hatte tatsächlich die Regel No News Before Nine in Corona, weil mich das echt fertig gemacht hat.
Ja,
und da war Apofika, hat mich da rausgeholt, ehrlicherweise.
Ach, wie schön.
Ist dir das klar, dass du... weiß ich gar nicht, wie bewusst du das gemacht hast, eine neue Kategorie geschaffen hast. Also es ist ja eine Sache, das in sich als Mensch zu inkorporieren und zu sagen, ich kann beides. Davon haben wir ein paar in Deutschland. Mhm. Ja?
Ja, das ist richtig.
Da bist du wahrscheinlich schon einer der prominentesten, aber sicherlich nicht der einzige Mensch, der so beide Welten verbinden kann.
Ja.
Aber du hast es in ein Format gegossen. Ich würde sagen, du hast eine Kategorie geschaffen.
Ja, wenn du das, also wie sagte Olli Kahn in Situationen, in denen er ein Kompliment bekommen hat, dass er jetzt nicht sofort dick unterstreichen will, aber tief im Inneren natürlich weiß, dass es stimmt, dann hat Olli Kahn immer gesagt, ja, das sollen andere beurteilen. Ist ja auch viel besser als zu sagen, du hast natürlich völlig recht. Ja, also bewusst, guter Punkt. Bewusst ist mir das in dem Sinne so nicht und das war auch nicht die Absicht. Aber es ist wieder das klassische Prinzip für Dinge, die oft erfolgreich sind, mach erstmal das, was dich selber interessiert, was dir selber gefällt, was du selber gerne lesen, hören, sehen würdest, dann wird es möglicherweise auch ein Publikum finden. Mach es nicht des Geldes wegen, orientiere dich nicht dahin, wo der Markt ist oder du ihn vermutest oder wo er vielleicht war, sondern mach erstmal das, was dich selber interessiert. Und so war es. Und so haben wir angefangen und haben dann relativ schnell festgestellt, in dem Falle ja Niki und ich, wir haben ja begonnen, haben relativ schnell festgestellt, dass das eine Art des Angangs ist, der bei vielen Leuten so resoniert, wo
der
sie sagen,
verfängt.
Ja,
absolut.
Der verfängt, da fühlen wir uns wieder.
Ja.
Und das ist schön.
Und was du sagst, ich habe ja ganz viel auch Unternehmer hier zu Gast und ich glaube, dass da tatsächlich so, wenn überhaupt, ein bisschen ein Prinzip drin ist, dass man sagen kann, fang doch mal mit dem an, was dich selbst begeistert, erfreut.
Exakt.
Die Strategie kommt meistens danach. Also andersrum, Menschen hören auch Absichten. Also gerade Podcast ist ja was verdammt Intimes, auch wenn man über sowas wie Politik redet. Man kriegt ja viel mit und die Menschen hören Absichten. Ne? Von daher. Also wir werden einfach, wir können es ja ganz einfach feststellen, lieber Micky, wir können ja einfach gucken, wie viele Nachahmer sich da so anstellen demnächst und versuchen, das Micky-Prinzip zu kopieren. Und
Gab's ja schon, ne?
Gab's immer wieder. Und ja. Mal mit mehr Witz, mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger. Aber gut, sei jedem da sein Versuch gestattet.
Wenn ich nur kurz einhaken darf, klar. weil ich habe das dann schon festgestellt, also gerade so in den ersten 1-2 Jahren Apofika hast du schon gemerkt, dass so links und rechts auch größere Medienhäuser, du hast es richtig gemerkt, dass du gesagt, verfickte Scheiße, die sitzen da in ihrer abgefurzten Joggingbuchse stehen da immer ziemlich weit oben. Sag mal, da werden wir ja wohl auch noch hinkriegen. Ihr macht jetzt mal hier, ihr macht das jetzt auch mal. Jetzt reicht's aber. So, und oder dass sie dann, du hast dann doch gemerkt, dass viele, die angefangen haben, oft dann nicht die Ressourcen hatten oder nicht bereitstellen wollten, das langfristig zu machen. Oder sie haben halt einfach gemerkt, das ist auch viel Arbeit. Ja. Und haben dann irgendwann gesagt, du brauchst ja auch eine gewisse Geduld, ne, und eine gewisse Ausdauer. Die musst du dann entweder dein Medienhaus gewähren, also die Zeit und das Geld, oder du selber musst halt eben auch das Interesse daran behalten und nicht sagen, ja, nur weil wir jetzt nach 30 Folgen nur irgendwie 2000 HörerInnen haben, stellen wir das Ding sofort wieder ein, sondern du musst natürlich das machen, was dich persönlich interessiert. Und wenn du Freude daran hast, dann machst du natürlich länger weiter, als wenn du nur denkst, ich muss doch jetzt auch am Markt stattfinden. Das ist ja oft nicht die beste Motivationslage, zumindest um langfristig etwas auf die Gleise zu hieven, was dann auch fährt.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V-Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. Also Ausdauer ist sicherlich ein wichtiger Punkt, zahlt sich früher oder später aus. Wilhelm Busch wusste schon meistens später. Ja. Und aber nur allein das unbedingte Wollen ist es ja nicht. Es muss schon auch ein Punkt dabei sein, dass man sagt, da bin ich auch mit Herzblut dabei oder mit Leidenschaft. Auf jeden Fall. Bleiben wir mal beim Herz. Du arbeitest mit deiner Frau, mit deiner Lebenspartnerin zusammen. Ich darf mal ein bisschen was teilen, ja. Also könnte ich mir zu 0% vorstellen. Also mein Mann, wir streiten uns über entweder Politik oder über wie kochen wir Dinge oder wer kann was besser in den Abfluss kippen oder nicht. Also ich stehe da im Verdacht, immer unseren Abfluss zu verstopfen in der Küche, was natürlich eine absolute Verleumdung ist, an der Stelle. Ja. Alles dazwischen klappt gut und ich sag mal so, in gewisser Weise seid ihr ja genau an diesen beiden Eckpunkten, also Politik und Zusammenarbeiten. Wie geht denn? Erklär mir den.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich kann das auch nicht abschließend beantworten. Aber uns kam da einfach grundsätzlich sehr zu Passe, dass wir sowieso den ganzen Tag nichts anderes machen, als uns über das Nachrichtengeschehen, und zwar das Substanzielle wie auch das Banale, und da sind wir unterm Strich ja auch wieder schon direkt beim Podcast, zu unterhalten, darüber zu lachen, uns gemeinsam zu sorgen und in die Analyse zu gehen. Das heißt, unser tiefstes privates Interesse ist dann halt einfach nur in den Äther geflossen. Mhm. Es ist nicht so, dass wir uns da was aufpfropfen mussten. Ich muss aber schon auch sagen, dass es ganz schön ist, dass man sich grundsätzlich in politischen Fragen weitestgehend einig ist. Denn man hat ja nun in den letzten 4 bis 5 Jahren festgestellt, also das kenne ich auch aus dem Privatleben anderer Paare oder Freunde, dass die Divergenzen ganz enorm sind. Also spätestens über Corona ging es da ja nochmal richtig auseinander. Auch in den letzten 2, 3 Jahren über Heizungsgesetze und von mir aus auch die US-Politik, wurscht. Da ist es natürlich bei einigen wirklich ganz weit auseinandergegangen. Und da bin ich echt froh, dass das nicht so ist. Denn wenn du eine massive Uneinigkeit hast in substanziellen politischen Fragen, da den Laden dann noch harmonisch zusammenzuhalten, ist schwierig. Wir sind uns ja auch nicht immer einig. Ja? Wir blicken ja auch nicht komplett gleich auf die Welt, aber doch zumindest im selben demokratischen Korridor auf eine Art und Weise gibt es dann Auseinandersetzungen, die auch wirklich unterhaltsam sind, dass man halt manchmal anders auf Dinge blickt oder auf Personen, aber das vor allen Dingen mit ganz viel Humor und das ist dann auch lustig. Und am Ende ist es, wie es häufig ist, man kann ja auch unterschiedlich auf Themen blicken, aber es sollte zumindest rhetorisch geschliffen oder unterhaltsam sein. Weißt du, ich schätze ja auch in anderen Bereichen Leute, die vielleicht eine Gegenposition einnehmen, aber das zumindest mit einer schönen Wortwahl, wo ich sage, oh, das ist eine tolle Formulierung. Ich bin zwar völlig uneinig, aber die Formulierung ist toll, beziehungsweise ich teile den Gedanken nicht, aber er ist witzig. Und dann ist ja auch schon gut. Mehr will ich ja gar nicht.
Also ein bisschen was muss man schon mit zur Party bringen, wenn man sich mit dir aufs Argumentieren einlassen will. Das ist
ja, wenigstens ein bisschen. Also so schlau bin ich ja auch nicht, aber ich lese zumindest relativ viel. Ne? Ich kriege ein bisschen was mit. So, und dann hat man ja auch mal immer ein bisschen was in der Tasche, was man zumindest mal anfügen kann und sagen kann, okay, das passt ja jetzt so nicht ganz zusammen. Das ist ja oft auch genau das, ne? Das Archiv lügt nicht. Also ich glaube, also wo ich ihn gerade da vorne im Fernsehen sehe, also gerade alleine Markus Söder wird ja oft gar nicht rhetorisch geschlagen, denn rhetorisch ist Söder. Söder ist ja auch so ein Kandidat. Söder ist nun wirklich jemand, also es gibt kaum jemanden, den ich in der deutschen politischen Landschaft so dubios finde wie Söder. Aber er ist ja zweifelsohne witzig. Er ist rhetorisch gut, er ist witzig, er ist unterhaltsam, er ist ja auch gelernter Journalist. Aber das Archiv legt ihn dann meistens aufs Kreuz und wirft ihn auf die Matte, weil natürlich ganz viele Dinge da sind, die er noch vor einem Monat oder vor einem Jahr oder vor 2 Jahren völlig anders nach außen hin mit der gleichen Leidenschaft vertreten hat. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man einfach ein paar Dinge behält, die man mal gelesen hat, die man dann anfügen kann und sagen kann, das ist ja schön, dass du das hier gerade so also mit einem unglaublichen Pathos vorträgst, aber mit demselben Pathos hast du vor 2 Jahren noch genau das Gegenteil gesagt.
Ja, genau. Wie war das? Team Vorsicht? Team und am Ende ist es immer Team Söder. Ja,
also ja, das ist es. Genau.
Team Söder.
Ja, wenn man sich da mal mit Leuten unterhält, die während dieser MPK damals dabei
Wahnsinn.
Gewesen sind, andere Ministerpräsidentin, da kriegt man auch nochmal ein ganz anderes Bild von Markus Söder, der zumindest damals, scheinbar, die Dinge zusammen mit der Kanzlerin entschieden hat. Die Älteren werden sich erinnern.
Absolut. Ja. Ich habe gerade noch mal gestern so in Sentimentalität und Nostalgie noch mal so die ersten Folgen kurz reingehört, habe ich immer so eine Zusammenfassung gemacht, was ist gerade im öffentlichen Raum los. Und da habe ich gesagt, das hat man total vergessen, ja, diese föderalistischen Strukturen, die wir ja da echt zu spüren bekommen haben.
Wahnsinn.
Und
Wahnsinn.
Das, was du eben sagtest, ich komme noch mal ganz kurz auf den Punkt zurück mit Niki. Ich glaube, das ist ja auch ein, wenn es irgendetwas Grundlegendes gibt, was wir jetzt so verstehen, ist, dass das Politische zutiefst privat geworden ist, dass wir uns eben nicht mehr diesen Luxus, ich würde fast sagen Dekadenz leisten können, zu glauben, wir könnten eine Demokratie nutzen, ohne etwas dafür zu tun und sei es nur, sich dafür zu interessieren. Das ist ja vorbei, diese Phase.
Ja, wir merken ja zum Beispiel jetzt auch nochmal zurückkehrend auf Trump 2. Also Trump 1 war ja sehr stark geprägt von dem etwas arroganten, aber grundsätzlich ja richtigen Gedanken. Amerika, was machst du da mit dir? Mhm. So Trump 1, ne? Alles, was da passiert ist. Und Amerika und Trump 2 ist sehr stark geprägt von dem Gedanken, Amerika, was machst du da mit uns? Mhm. Ne? Denn in der ersten Amtszeit haben wir sehr stark darauf geblickt, oh Gott, Rassismus, die Wall against Mexico, and Mexico is gonna pay for it. Und Black Lives Matter, all die Dinge, die damit zu tun hatten, war immer sehr stark, das war so eine Art amerikanische Autoaggression.
Ja.
Das ging vor allen Dingen nach innen. Klar, ne? Es gab auch Dinge, die damals schon schlimm waren, Muslim-Bans zum Beispiel, also ganz viele Länder, die plötzlich nicht mehr, deren Einwohner nicht mehr einreisen konnten, alles klar. Aber was wir jetzt merken, ist natürlich, was es dann auch letzten Endes für geopolitische Folgen für uns hat, siehe Ukraine, Nahost und was nicht alles. Und da merken wir viel mehr, inwieweit wir dann halt eben doch eingewoben sind in ein Geflecht und solche Entscheidungen für uns dramatische Folgen haben und dann natürlich, klar, auf nationaler Ebene dann auch wiederum starken Einfluss auf die tektonischen, demokratischen Verschiebungen haben.
Ja, absolut.
Total.
Sind wir ja mittendrin, nicht nur lokal gesehen und geolokal, sondern auch tatsächlich politisch, wirtschaftlich in allen Belangen. In the long run wird es natürlich so sein, kann er auch nicht dauerhaft nur mit sich selbst spielen. Das ist auch klar. Auch
genau.
Da wird es ja gegen. Und das Spannende finde ich im Moment, und das wird mich wirklich, um dann nochmal einen ganz kleinen Schlenker in die Politik zu machen, wie sehr erschüttert dich das, wie dieses lineare Denken doch bei vielen Menschen noch so vorhanden ist? Also ich beobachte das jetzt gerade, dass im Prinzip, da wird dieser Riesenstein ins Wasser gefallen und der hat riesige Ringe gezogen. Ich bin immer noch bei dieser Kiste am Freitag mit J.D. Vance und Zelensky und Trump.
Ja.
Und dann geht sofort das lineare Denken los, jetzt wird das passieren. Und aber was dann spätestens ab dann wird es ja hyperkomplex, weil es kann ja in tausende von Richtungen gehen. Und das kriegst du ja nicht durch dieses lineare Denken abgebildet. Also alle sind ja jetzt im Deutungshoheitsgerangel unterwegs, alle Podcaster. Bei dir erlebe ich da immer so ein einerseits, andererseits, was mir schon mal gut bekommt, also das muss ich einfach sagen, und nicht so sehr die Versuchung, sich festzulegen. Das kann ja auch eine Versuchung sein.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, also das einerseits, andererseits, das ist mittlerweile schon fast mein Mantra geworden.
Ja.
Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel für den Stern schon vor einiger Zeit aufgehört habe, online jede Woche eine Kolumne zu schreiben. Denn der Kolumnist muss sich für gewöhnlich festlegen. Er braucht eine steile These. Er muss die eine Position vertreten und sagen, so ist es. Und dann wird rausgehauen, weil es geht ja in erster Linie darum, gelesen zu werden. Und gelesen wirst du, wenn du vor allen Dingen einen sehr dröhnenden Punkt machst. Das ist aber etwas, was überhaupt nicht meiner Verfasstheit entspricht oder nicht mehr.
Mhm.
Also als ich vor 10 Jahren da angefangen habe, war das auch noch anders. Aber die meisten Dinge, die ich sehe, verleiten mich dazu, abzuwägen und zu sagen, ja, das ist so. Es ist aber auch so.
Es ist auch so.
So.
Es ist nie 100-0.
Nee, genau. Also seltenst ist das der Fall. Und das kannst du als Kolumnist nur schlecht abbilden. Ich meine, im Printstern veröffentliche ich ja noch und ab und zu dann auch online. Das macht ja auch Spaß, so ist es ja nicht. Aber es ist schwer. Es ist schwer, sich auf eine Sache festzulegen. Und das hat nichts mit Rückgratlosigkeit zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und es nur selten die Möglichkeit gibt zu sagen, so, das ist aber jetzt mal zu 100% so. Und im Podcast kannst du diese Dinge natürlich besser abbilden, weil du diesem einerseits, diesem andererseits, diesem großen Grau natürlich viel besser Rechnung tragen kannst, als wenn du es schreibst oder auch in einer Fernsehsendung dann irgendwie dann raushaust. Und insofern kommt mir das Medium schon sehr entgegen. Und es ist ja oft eher, dass dieses Spekulative, das ist es natürlich am Ende auch, wir spekulieren ja die ganze Zeit vor uns hin. Wir nehmen ja die Informationen, die wir kriegen und versuchen dann halt etwas daraus zu ziehen. Und nach Möglichkeit, also man spricht ja dann gerne von der Einordnung.
Mhm.
So. Aber die Einordnung bedeutet ja dann oft auch, dass du nicht ein Ding in ein Regalbrett legst, sondern oft das Ding auseinander nimmst und in 4 Fächer legst und sagst, also das ist hier und der Teil davon, der kommt dahin und dieser Anteil, den legen wir jetzt mal dahin und mit dem 4. Teil, da müssen wir mal gucken, das geht jetzt mal in den Ordner auf Wiedervorlage. Das ist halt leider so. Und das Gebaren von Trump provoziert ja auch eine Vieldeutigkeitsrhetorik, weil es ja auch nicht so völlig klar ist, was der, vielleicht weiß der Mann auch selber nicht genau, was er will.
Also das ist ja sicherlich auch eine der größten Gefahren, so erlebe ich zumindest, seine eben Nichtvorhersehbarkeit, ja, und dass es eben nicht eindeutig ist, was die nächste Handlung ist, auch wenn man ihn versucht, in eine Ecke zu stellen. Ich glaube, da wird man weder ihm noch der Sache gerecht.
Ja.
Und wurde ja in der Politik auch schon gern mal abgestraft, Stichwort Robert Habeck, der war ja auch das gelebte systemische Prinzip, nämlich das einerseits, andererseits, und ich bin dafür, ich bin dagegen. Und es ist
halt nur blöd,
Sound,
wenn du Wirtschaftsminister bist.
Ja,
ne? Weil als Wirtschaftsminister braucht man natürlich, also speziell die Industrie, klare Ansagen.
Absolut.
Und der gute alte Begriff Kompetenzvermutung, den will ich jetzt nochmal reinwerfen. Die Kompetenzvermutung, was den Wirtschaftsminister Habeck angeht, die war jetzt dann nicht so besonders stark ausgeprägt, was ihm ja letzten Endes dann ja auch den Wahlkampf versaut hat. Also der Mann ist, ich finde, bei Habeck, er hat etwas in die Politik gebracht, was es vorher in der Form noch nicht so gab.
Absolut.
Und das ist der öffentliche Zweifel und das ist etwas Attraktives. Auch eine Rhetorik, die, was so die Transparenz des Zweifels angeht, oft auch ganz nahbar war. Manchmal ein bisschen zu sehr Kaminzimmer-Rhetorik. So, das war dann schon auch vielleicht dann doch mehr Literat, der da aus ihm sprach und auch nicht unbedingt immer so verfängt. Aber das, was er reingebracht hat, fand ich gut. Aber für einen Wirtschaftsminister, da war letzten Endes die Bilanz nicht gut genug, um in der Zukunft zu sagen, diesem Mann wollen wir das jetzt in die Krisenzeiten nochmal in die Hände legen.
Absolut. Also von daher, als Autor darf man das, als Politik oder in der Politik wird es wahrscheinlich mutmaßlich abgestraft. Wir gehen ein bisschen Richtung, du hast auch ein begrenztes Zeitkontingent, verstehe ich absolut, ein bisschen Richtung Zukunft. Die ist viel, ist schon viel Erfolg, die ist viel gelungen. Erfolg kommt ja von, es ist schon erfolgt. Und was steht denn da noch so aus? Also ich habe mal so ein paar Punkte mitgebracht. Also was ist denn, vielleicht, ich hoffe, das ist nicht ein allzu wunder Punkt, was ist denn mit der eigenen TV-Sendung? Also ich, Stichwort ARD, ZDF, zu einem attraktiven Sendeplatz. Wäre jetzt mal dran, oder Micky?
Ich gehe nicht davon aus, dass das passiert. Ich bin ja mit dem Kölner Treff ja wirklich sehr gut bedient und bin damit auch sehr happy. Ich glaube, dass, also da muss man ganz realistisch sein. Ich glaube, das wird bis auf Weiteres nicht passieren, weil da müsste man sich ja auch die Frage stellen, was soll es denn dann sein? Es wäre dann ja ein Quiz. Das möchte ich nicht. Und ich glaube, man möchte mich da auch, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und das andere wäre vielleicht eine politische Talkshow. Da ist man aber ja nun sowohl bei ARD und ZDF mit Maischberger und Lanz zuvorderst ja hervorragend bedient. Und dann war es das auch schon.
Ja.
Also da wüsste ich auch nicht, was es sein soll. Und da sind wir dann aber auch wieder in dem Bereich modernes Medienwesen.
Ja.
Da bist du mit dem Medium Podcast dann, also da muss man dann ja auch die Gegenfrage stellen, warum? Also was, ne?
Haben sich neue, jetzt mal fernab von deiner eigenen Kategorie, haben sich neue Formen von Journalismus längst rausgebildet? Also müssen wir da auch ganz anders drauf gucken?
Na, ich habe den Eindruck, dass das so ist. Also, also das ist ja... Guck mal, also was ich wirklich gerne gemacht habe, das war die Talkshow bei NTV. So, das habe ich gerne gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe mir auch in dieser Rolle gefallen. So, und dann ist es aber halt so, also spätestens als dann RTL für ein Heidengeld Raab geholt hat, ist das Controlling zum x-ten Mal darüber gegangen und dann wollte man sich das nicht mehr leisten. Was natürlich völlig irre ist. In diesen Zeiten,
total,
wo also politische Einordnung ja auch im Podcast, was die Zahlen angeht, sichtbar gewünscht ist. Aber für uns war dann klar, okay, dann, das war so sinnbildlich, du machst die Hütte dicht mit Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, den ich noch gefragt habe, wie es mit Arbeitslosengeld und Hartz IV und Bürgergeld aussieht. Und dann bist du am nächsten Tag, fährst du für den Podcast ins Kanzleramt und machst eine Folge mit dem Bundeskanzler. Da ist also im Grunde genommen die moderne mediale Entwicklung, siehst du auch daran, dass du sagst, ja, schönen Dank, okay, lineares Fernsehen will sich das nicht gönnen, dann gute Reise und wir fahren jetzt zum Bundeskanzler und machen deinen Podcast weiter. Das war das. So, und das ist auch ein Signum der Zeit. Also der US-Wahlkampf wurde zu einem nicht unwesentlichen Teil über Podcasts
mitentschieden.
Genau.
Ich glaube, das hat sich noch nicht so richtig feinstofflich festgesetzt und ich glaube aber, da wird die Zeit in eine Richtung spielen. Ausland, ich sehe wenig Internationales. Ein Micky Beisenherz könnte ich mir auch schon international vorstellen. Wie sieht's damit aus?
Aber als was denn?
Weiß ich nicht. Also zumindest jetzt mal internationale Gäste oder das Format ergänzen.
Ja, das finde ich interessant. Das ist eine nette Idee. Das könnte man sich tatsächlich vorstellen. Die Frage ist halt natürlich, das müssten ja dann wahrscheinlich englischsprachige Gäste sein, damit du überhaupt ein Publikum hast, irgendwie dem auch folgen kann, weil ich spreche wahnsinnig schlecht Französisch und auch eigentlich alle anderen Weltsprachen nicht besonders gut. Ich sag's dir, wie es ist, mein Südkoreanisch ist lückenhaft.
A little bit rusty.
Schöne Idee. Englisch würde ich mir schon vorstellen. Zutrauen.
Buch, ich quäle dich. Sachbuch oder Roman?
Nee, Roman.
Roman.
Roman. Also ich habe bereits angefangen, aber es ist wahnsinnig schleppend und ich ärgere mich immer. Aber es ist dann natürlich, wenn ich mal Momente der Muße und der Ruhe habe, dann neige ich eher dazu, selber etwas zu lesen und nicht direkt zu schreiben. Ich ärgere mich, aber ich muss auch andererseits sagen, wann immer ich denke, so jetzt muss man weiterschreiben, dann lese ich plötzlich Bücher von Joachim Meyerhoff oder Jackie Tomei und sage mir dann selber, jetzt, das lassen wir jetzt mal schön.
Danach
gibt es dann kein Buch mehr zu schreiben. Ja.
Ja, absolut, absolut.
Aber du hast mir ein schönes Buch geschenkt über die Mitte des Lebens. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken.
Ja, es gibt ja übrigens, du kennst bestimmt dieses Thema parasoziale Beziehungen.
Mhm.
Weiß nicht, wie weit du das selbst auch so kennst. Du bist ja eher nur wahrscheinlich auf der anderen Seite, aber dass du dich Menschen, die du gar nicht persönlich kennst, verbunden fühlst, weil du sie regelmäßig hörst oder siehst.
Ja, das kenne ich auch.
Kennst du auch. Und das ging ja tatsächlich mit dir so. Ich war montagsabends in einem Podcast zu Gast und dann wurde ich am Ende gefragt, welche Person ich denn mal gern treffen würde, egal ob lebendig oder tot, und welche Frage ich ihr stellen würde. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne Micky Beisenherz mal treffen und würde mich gern mit ihm über Bücher austauschen. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja ein guter Kumpel von mir. Und die so, ach ja, echt? Und dann sage ich, ja, zumindest kann ich über seine Witze lachen und ich finde seine Ansichten auch schwer in Ordnung und so weiter.
Ja.
Einzige Problem ist, wir kennen uns doch gar nicht persönlich. Ja. Das ist so. Und dann sagt er, vielleicht triffst du ihn ja mal. Und soll ich dir was sagen? Mir geht 2 Tage später, es war montags, bin ich in Hamburg, bin mit meiner Tochter unterwegs und sie sagt, Mama, komm, wir gehen da drüben in das Restaurant. Ich so, komm, wir gehen zum Italiener. Nee, Mama, da drüben, okay.
Ach ja, der Italiener ist ja gleich gegenüber von meinem Stammladen.
So, genau. Und wir setzen uns hin, das ganze Ding war voll. Ich gucke nach links, 30 Zentimeter neben mir, wer sitzt da? Micky Beisenherz.
Witzig, ne? Ja, so ist das manchmal. Ne?
Und dann haben wir uns nochmal getroffen, habe ich dir das Buch geschenkt und Barbara war jetzt auch gerade, ist gerade aktuell die Folge, die läuft. Eine tolle Frau.
Ach, wie nett. Ja.
Eine tolle Frau, also auch cool. Große Gedanken. Und Micky, ich weiß, deine Zeit ist begrenzt, aber ich habe so ein paar zum wirklich Schluss, ein Blitzlicht nach vorne für deine persönliche Weiterentwicklung.
Ja. Ja?
Also Kompetenz. Du darfst dir immer eins aussuchen, was du eher machen würdest oder vielleicht was auch weniger peinlich wäre. Also entweder einen richtig nerdigen Barista-Kurs, aber so richtig nerdig, mit deinem Freund Jakob Lund. Oder endlich mal das dringend nötige Ferrari-Sicherheitsfahrtraining mit Markus Feldenkirchen, weil ganz ehrlich, wenn man nicht mal ein Lamborghini von einem Porsche unterscheiden kann, was ist da los?
Ja, das ist wirklich, also das sieht ja noch größere Kreise. Also de facto war es ja kein Lamborghini, es war ja auch kein Porsche, es war ein Ferrari Dino.
Ein Ferrari, genau,
und
deswegen ja auch
der Gladbach. Und der Gladbach-Fan Markus Feldenkirchen schwärmt von Günter Netzer zu dessen 80. und schwärmt davon, wie Günter Netzer einst in den 70ern lässig an dem, und jetzt zitiere ich dann Markus Feldenkirchen, gelben Porsche lehnte. Und ich da so als der Wolfgang Grupp von Apofika, der so als Firmenchef da natürlich die Folgen hört, also bin schier ausgerastet und sagte, Feldenkirchen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du bist doch der Gladbach-Fan. Also natürlich war es ein gelber Ferrari Dino. So, aber nein, ich würde dann doch eher mich dann doch eher für den Barista-Kurs anmelden, wobei ich mir ungerne die Zeit für eins von beidem nehmen würde. Also eigentlich brauche ich das gar nicht.
Beides bisschen Pain in the Ass.
Ja, beides bisschen Pain in the Ass.
Lieber Showkarriere, da habe ich auch noch eine kleine, also entweder ein Auftritt im Traumschiff, also ich würde mal sagen, so der Prager, der kann doch mal für eine Folge kann er doch mal so seine, absolut, die Brücke doch mal leer räumen.
Es soll gleich Captain werden.
Ja, finde ich schon, oder?
Okay.
Oder bei Let's Dance würde ich dich ja durchaus auch, also ich sag mal, im Savoy trefft ihr euch ja wahrscheinlich sowieso häufiger,
Stimmt, ja. Ja. Also ich werde regelmäßig für, wenn ich das Hotel verlasse, werde ich regelmäßig für einen Teil des Ensembles gehalten. Also ich sehe einfach seit Jahren. Ja, ich sehe auch seit Jahren ja immer aus wie so ein Let's Dance-Promi, bin aber keiner. Nee, dann lieber Traumschiff. Ja, also cool. Ganz klar, Traumschiff finde ich witzig. Ich fände es witzig, da zu sein. Und B, ist es natürlich körperlich deutlich weniger anstrengend. Ja. Also Let's Dance ist eine fantastische Unterhaltungssendung. Ich habe wirklich nur Positives über Let's Dance zu sagen. Aber es ist halt auch wirklich eine, es ist Leistungssport. Es ist knallharter Leistungssport und ich bin nicht bereit dazu.
Okay. So, das Letzte ist das härteste. Persönliche Entwicklung, die Kategorie. Eine Aufnahme, alles gesagt. Ja, du kennst alles gesagt, oder das Format bei Zeit mit diesem Stoppwort.
Ja, klar, natürlich.
Aber du gehst nicht alleine hin, sondern mit Olli und Olli darf das Wort aussuchen.
Schön.
Könnte Frage. Ewig dauern. Oder eine schicke Autorenlesung, auch mal gern so 2-3 Stunden mit Eckart von Hirschhausen.
Ganz klar alles gesagt. Ganz klar alles.
Und wer nur eine Folge Friendly Fire gehört hat und euren kleinen Twist kennt, mit wer noch wie viel Zeit oder nicht mehr hat, weiß, ja, das wie richtig. Das zu bewerten.
Ja, also dann so viel steht fest. Also wenn ich mit Olli zu alles gesagt ginge, was höchstwahrscheinlich niemals passieren wird, dann würde ich mir aber auch für die nächsten 48 Stunden nichts vornehmen.
Absolut.
Ja.
Heute hast du es geschafft. Miki, hast du mir ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht? Also so ein Auto oder so. Ich mag ja sehr gern Fiat Multipla. Ja, und du?
Du, ich würde dir ja, es ist ja bekannt, dass ich also im hoch dreistelligen Bereich über Gebrauchtwagen verfüge. Ich hätte dir zum Geburtstag natürlich gerne einen mitgebracht. Sie sind leider alle nicht fahrbereit. Das ist das Problem bei der Sache.
Nee, ich dachte eher, vielleicht hast du ja so einen Tipp, weißt du, weil du machst ja immer, du hast ja immer, sitzt ja an der Quelle und hast ja immer super Tipps, die du dann da auch auf Insta immer.
Meinst du, wenn ich so einen dubiosen Gebrauch? Ja, seitdem ich diesen Schnäuzer habe, habe ich also eine neue Figur bei Instagram entworfen. Das ist der, und jetzt kommt im Grunde genommen Tautologie, der dubiose Gebrauchtwagenhändler aus dem Ruhrgebiet.
Der reiche Inder,
also da würde ich dir, also Jule, du bist dann doch schon, du bist doch der Jugendliche, gleichwohl doch auch der Retro-Typ. Ich glaube, so ein geiler champagnerfarbener Opel Rekord, Baujahr 1980, der würde dir gut stehen.
Meinst
du? Hätte, ja, glaube ich.
Was würde da deine Figur zu sagen? Wie würde er den ankündigen?
Hör mal, pass mal auf, ich habe so ein richtig geiles Ding für dich. Pass auf, jetzt, hör mal zu. Opel Rekord, Baujahr 1980, Champagnerfarben. Das ist wie Captain's Dinner auf 4 Reifen, verstehst du? Damit ballerst du schön mit 80 vor der Grundschule entlang. Das ist was ganz Feines. Ne?
Moderner Klassiker.
Moderner Klassiker. So sieht's nämlich aus. Ja.
Okay.
So in etwa. Ja.
So in etwa, genau, siehst du.
Ja, so in etwa wäre es wohl. Ja,
das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk. Nehme ich sehr gerne an. Miki hat einen Riesenspaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich.
Hat mich auch sehr gefreut, da zu sein. War sehr schön.
Ja. Und ich, was sagt man so
ein letztes? Ein letztes kann ich nur sagen, ich bin ja in gewisser Hinsicht ja auch Firmenchef und wir haben ja jetzt vor allen Dingen über die Leute vor dem Mikrofon gesprochen. Es geht natürlich auch um die Leute, die diese Folgen produzieren.
Ja.
Da kann ich euch immer nur sagen, Leute, respektiert eure MitarbeiterInnen, bezahlt sie gut und nehmt Rücksicht auf ihre Arbeitszeiten. Ganz wichtig. Und auch nicht zu unterschätzen, das ist mir sowohl beim Kölner Treff als auch im Zusammenhang mit Apofika immer wieder untergekommen, mal so ein schlichtes Danke, gut gemacht oder vielen Dank, dass du da nochmal zusätzlich dir die Arbeit gemacht hast. Das wirkt sich aus wie eine Massage. Also glaubt oder unterschätzt nicht, was das bedeutet für den betrieblichen Zusammenhalt, ab und zu auch mal abseits des monetären Leistungen anzuerkennen und zu würdigen. Weil wir ja hier nun über Good Work sprechen.
Sprechen
da dachte ich zum Schluss, sollte man das vielleicht nochmal gesagt haben. Ja.
Ich glaube, hast du einen der wesentlichen Punkte angesprochen. Menschen wollen gesehen werden in dem, was sie tun, was sie leisten. Und das setzt viel mehr frei als jede andere Gratifikation. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Miki. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir haben heute einen Dienstag, das heißt, morgen musst du wieder ran, oder? Also für morgen sozusagen.
Für morgen muss ich wieder ran, genau. Für morgen muss ich wieder ran, aber ich mache es gerne und das ist dann wirklich das allerletzte, also nicht das allerletzte moralisch, sondern das allerletzte, was ich sagen werde. Es ist ja auch ein großes Glück, sich ausschließlich mit Menschen unterhalten zu dürfen, für die man sich interessiert und mit denen man sich gerne unterhält. Das gilt dann ja nun auch für dich. Aber halt eben auch für unsere Folgen. Und das ist ja das Schöne. Aber du kennst es ja selbst. Ich hoffe mal darauf, dass das die Folge mit mir einschließt.
Absolut. Also das kommt in mein inneres Schatzkistchen ins Museum. Gut. Wunderbar. Ja?
Dankeschön.
Also, vielen Dank. Ja, war sehr schön.
Mach's gut. Bis denn. Tschüss.
Tschüss. Das war der große Good Work Geburtstag, der 5. Geburtstag, die 250. Folge. Und ich finde, wir haben das hier würdig gefeiert. Also ich für meinen Teil kann sagen, es ist mein absoluter Wunschkandidat gewesen, nicht nur für diese Folge. Wer von euch schon mal bei Good Work eingeschaltet hat, weiß, dass Micky Beisenherz ganz oben auf meiner Wunschliste stand. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat das mit Good Work, mit Arbeitskultur zu tun, denn es ging ja doch auch im Gespräch sehr viel um, wie hat er sich positioniert als vielleicht auch Personenmarke, wenn wir so weit gehen wollten. Und ich glaube eine ganze Menge. Für mich ist die Medienwelt zum einen daher relevant, ganz egoistisch betrachtet. Das waren die ersten Schritte meiner persönlichen Good Work-Reise. Dort habe ich meine ersten beruflichen Schritte gewagt und vom Tag 1 an erleben müssen, können, dürfen, was Transformation bedeutet in der Verlagsbranche. Heute würde ich sagen, ist die Medienwelt sicherlich in einer Art und Weise von Veränderung, von Transformation geprägt wie kaum eine andere Branche. Ob wir das jetzt als Frühwarnindustrie bezeichnen oder vielleicht diese Industrie den anderen Entwicklungen, Dynamiken hinterherfolgt, das sei mal dahingestellt. Spannend ist es allemal. Und das hat natürlich auch, was wir im klassischen Journalismus sehen, mit Phänomenen wie Podcasts zu tun. Ob jetzt Ursache oder Wirkung, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen tatsächlich ganz neue Formen von Unterhaltung, von Nachrichtenjournalismus, von Informationsverbreitung. Und ich habe das ja auch in dem Gespräch rausgearbeitet. Da finde ich, ist er tatsächlich, Micky Beisenherz und Apokalypse und Filtercafé, ein Role Model. Sie haben wirklich eine neue Kategorie geschaffen, weil Welten, die vorher im ernstzunehmenden Journalismus strikt voneinander getrennt waren, ich würde tatsächlich von so einer Art Apartheid reden, die fließen jetzt zusammen, ganz natürlich. Und da werden wir uns noch ganz viel Veränderung anschauen dürfen und das auch genießen dürfen. Also, Geburtstag ist im Kasten. Ihr dürft ihn euch auditiv reinziehen. Ich genieße ihn still noch ein bisschen und freue mich natürlich über eure Geburtstagsgeschenke. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Hinterlasst gerne ein paar Sterne. Am liebsten auch eine Rezension auf Apple, denn ich kann es nur immer wieder betonen, das bringt den Podcast ganz stark nach vorne in die Sichtbarkeit. Die Charts spielen eine Rolle, das hat auch etwas damit zu tun, was Spotify, was Apple oben ausspielt und so kommen auch Menschen überhaupt erstmal in den Genuss, Good Work kennenzulernen. Also von daher, das ist mein Wunsch an euch. Für heute soll es das gewesen sein. Ihr dürft nächste Woche Donnerstag wieder einschalten und mit dabei sein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.